Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Schweizer Einigkeit, wie 14.000 Eidgenossen zum Verleger der Republik werden.
Amerikanische Spendenfreudigkeit, wie Trump aus Versehen den Journalismus sanierte.
Deutsche Gründlichkeit, was Steady als Plattform zur Finanzierung von Journalismus gelernt hat.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Roland Freund, dem stellvertretenden Chefredakteur der Deutschen Presseagentur. Die DPA hat sich in der internationalen Initiative True Trust Project mit mehr als 75 Medienunternehmen und Internetplattformen zusammengeschlossen, damit User in der digitalen Nachrichtenflut künftig leichter guten Journalismus erkennen können. Mit dabei sind unter anderem auch die Washington Post, der Economist, La Repubblica, Zeit Online sowie Facebook, Google und Twitter. Dazu schrieb DPA-Mann Freund heute, Zitat, bei DPA hat die Transparenz unserer Quellen und Arbeitsweisen seit jeher große Bedeutung. Zu allen Themen stellen wir unseren Kunden schon bisher wichtige Zusatzinformationen detailliert zur Verfügung. Künftig können solche Angaben über das Trust-Projekt auch den Usern im Netz angezeigt werden. Alle sollen von dieser Transparenz profitieren, denn guter Journalismus ist Vertrauenssache.
Die zweite Meinung
kommt heute ganz vertraut von Herrn Pähler.
Ja, vom Herrn Pähler des Vertrauens. Ich finde ja so ein bisschen im Zeitalter, wo wir über Populismus reden, Debatten über Fake News führen und Meinungsmache im Netz, da ist so eine Initiative durchaus mal eine gute Idee. Genauso im Grunde wie auch das Bio-Siegel bei Lebensmitteln eine gute Idee war. Wer auf nachhaltige und ökologisch erzeugte Produkte Wert legt, der bekommt eben eine Orientierungshilfe beim prall gefüllten Supermarktregal. Und mit Medieninhalten, da könnte das genauso funktionieren. Künftig, da kann jeder User quasi oder auch jeder Leser an einem Trust-Signet klar erkennen, ob ein Text, ein Beitrag, ein Video nun vertrauenswürdiger Qualitätsjournalismus ist, soweit die Theorie jedenfalls. Die Frage, die ist allerdings doch, ob das unseren Medienkonsum überhaupt insgesamt verändern wird. Auch hier ist es doch irgendwie wie bei den Lebensmitteln. Wer Wert legt auf hohe Qualität und gute, ethisch einwandfreie Produktionsbedingungen, der wird eben Produkte mit einem Gütesiegel konsumieren. Aber alle anderen, für die eben wichtig ist, dass die Berichterstattung ihrer eigenen Meinungs- und Vorstellungswelt entspricht, da wird doch so ein Trust-Signet überhaupt gar keinen Einfluss haben. Die werden einfach weiter das in sich hineinstopfen, was ihnen schmeckt, sei es auch noch so fieser medialer Junkfood.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das reiche Medienmagazin.
Jawohl, endlich sprechen wir mal darüber, ums große Geld. Herr Pähler, ja, was fällt dir dazu ein?
Beim großen Geld, da fällt mir ein, dass ich mich da natürlich erstens von angesprochen fühle, dass ich aber glaube, insgesamt doch möglicherweise den falschen Beruf dafür gewählt zu haben. Denn irgendwie ist mir das große Geld in meiner Medienwelt jedenfalls noch nicht begegnet. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, liegt das an mir? Mhm. Ich würde es nicht ausschließen. Oder ist es ein Systemproblem? Und auch das würde ich nicht ausschließen. Zumindest fällt mir da ein Zitat ein von Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbaumer. Der hat mal gesagt, als Ursünde des Online-Journalismus hat er nämlich bezeichnet, das Versäumnis der Medien in den Anfangsjahren eben keine Zahlungsbereitschaft bei Lesern etabliert zu haben. Also keine Bereitschaft der Leser, Geld für guten Inhalt zu geben.
Das hat er jetzt auch letzte Woche gesagt beim Woka Innovation Day. Der hat am Samstag in Hamburg wieder stattgefunden. Und zwar auch in den Räumlichkeiten des Spiegel. Und da haben wir auch genau über dieses Thema geredet und ich fand es wirklich lustig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Räumlichkeiten, also die kennt. Man muss eigentlich sagen, das ist ein Journalismus-Tempel, den sich der Spiegel dann vor ein paar Jahren hingesetzt hat.
Da braucht man dann nicht auch ein bisschen Geld für?
Ja, und darüber dann über Geld verdienen mit Journalismus im Netzalter zu sprechen, das war schon irgendwie eine große Faszination. Weil eigentlich ist das ja ein Depressionsthema.
Ja, muss man sagen, denn tatsächlich beklagen, glaube ich, ziemlich viele Medienhäuser eine Kostenloskultur und auch einen schlechten Werbemarkt. Ja, Paywalls, die wenig genutzt werden und dann sind da noch die lousy pennies, also wie es ja Hubert Boder mal genannt hat.
Hat immerhin 5 Minuten gedauert, bis wir das erste Mal erwähnt haben in diesem Kontext.
Ja, naja, aber mehr ist es eben auch nicht, was sich verdienen lässt, sagen jedenfalls viele Medienhäuser. Da kann man sich natürlich fragen, stirbt der Journalismus langfristig aus?
Wir wollen ein bisschen positive Seiten euch bei dieser Debatte zeigen euch deswegen in dieser Ausgabe neue Wege, um mit Journalismus Geld zu verdienen. Denn es gibt sie nämlich doch, so unsere These, die Bereitschaft der Nutzer für Inhalte im Netz Geld auszugeben. Und da haben wir einen Gast, einen Experten fürs Geld verdienen, will ich das jetzt mal ganz understatementmäßig nennen. Das ist Sebastian Esser. Er ist nicht nur Mitgründer der Kraut Reporter, sondern betreibt seit einem Jahr auch die Plattform Steady, womit man sich Journalismus finanzieren lassen kann, egal ob als Journalist oder auch als globaler Medienplayer. Guten Abend, Sebastian.
Hallo Daniel, hallo Herr Peller.
Ja, hallo.
Hi.
Ja, was ihr mit Steady erreicht und gelernt habt, darüber reden wir gleich. Aber sag mal, wie nimmst du denn so diese Debatte wahr? Oder, ist es nur ein Märchen, wenn man sagt, mit Inhalten im Netz kann man kein Geld verdienen?
Es stimmt einfach nicht. Also unsere Publisher tun das jeden Tag. Mit Kraut Reporter tun wir es seit 3 Jahren ungefähr. Ja, es stimmt einfach nicht mehr. Es hat sich aber so ein bisschen festgesetzt und man kann es gar nicht mehr hören. Ihr habt es ja schon selber gesagt, diese Lousy Penny-Debatte, die ist ja jetzt auch schon ewig her. Und ich glaube, es lohnt sich einfach genauer hinzugucken und zu überlegen, ob es nicht doch geht. Und
Dann machen wir das doch heute Abend einfach mal.
Ja, super.
Oder Herr Peller, hast du da so ein Beispiel?
Ein Beispiel, über das wir jetzt sprechen können, das ist ein Beispiel, das eng verbunden ist mit Susanne Sugimoto. Sie ist die Geschäftsführerin des Schweizer Crowdfunding-Projekts Die Republik. Und das ist ein Projekt, das Geld benötigte. Und dieses Geld, das haben die Journalisten in der Schweiz in wenigen Stunden gesammelt, obwohl sie eigentlich einen ganzen Monat geplant haben. Inzwischen gibt es 14.500 Geldgeber, also jede Menge. Und die Journalisten, die bei der Republik als Verlegerin bezeichnet werden, die gibt es auch. Und in wenigen Wochen, da geht das Projekt live.
Ja, also die Geldgeber als Verlegerin, also man ist ja als Journalist, hat man schon Sorge, wenn man eine Handvoll Verleger hat und dann auf einmal so viele.
Ja.
In ein paar Wochen geht's los. Sebastian, bist du gespannt, was die Republik dann machen wird?
Ja, ich drücke in die Daumen. Ich kenne das ja so ein bisschen von den Krautreportern. Die haben natürlich ein ähnliches Problem. Also da wird jetzt irgendwie eine Weltrevolution erwartet und ist ja auch ein bisschen angekündigt. Und das ist natürlich sehr schwierig einzuhalten. Aber das sind wirklich tolle Leute und ich traue es ihnen zu, sich da was ganz Besonderes einfallen zu lassen.
Ja, ich glaube, da gibt es dann über 14.500 Erwartungen an das Projekt, wenn man sich das so anschaut.
Ja, mindestens.
Wie war das damals bei den Krautreportern kurz vor dem Start? War das sehr hektisch, sehr aufgeregt oder so?
Ja, es war deswegen sehr spannend, weil wir noch nicht wirklich fertig waren. Das hat man dann auch später so ein bisschen gemerkt. Insofern schlägt das schon auf den Magen und auf den Stress und ich möchte mich gar nicht so recht dran zurückerinnern und zum Glück ist das alles in guten, ruhigen Bahnen inzwischen und funktioniert wunderbar.
Ja, ich bin etwas verwundert, denn als ich dann mit Susanne Sugimoto gesprochen habe, haben wir erstmal rausgefunden, dass die sehr, sehr entspannt sind. Fast schon zu entspannt, aber sind ja auch Schweizer.
Die Aufregung ist in Grenzen. Zurzeit kommen immer mehr Journalisten an Bord. Es finden Redaktionssitzungen statt. Wir haben in den letzten Monaten haben wir ein administratives Tool entwickelt. Wir haben sehr strenge administrative Prozesse eingeführt. Und die stehen jetzt, dass das Ganze administrative dahinter, für was ich ja eigentlich dann zuständig bin, das soll ja eigentlich wie das Knorpel im Kniegelenk sein, das soll man nicht spüren, sondern soll einfach helfen, den Journalisten helfen, möglichst freie Hände zu haben, um guten Journalismus zu produzieren. Und selbstverständlich sind wir immer mal wieder, erstaunt über unseren eigenen Mut, den wir hatten vor einem Jahr. Aber jetzt schauen wir vorwärts und arbeiten daran, jeden Tag sehr hart, dass zum einen die Plattform stehen wird, das Frontend, das Frontend des CMS steht bereits, das ist der Publikator, so nennen wir den, und selbstverständlich das ganze Backend dann fertig ist, wenn wir losgehen. Und selbstverständlich müssen auch schon Geschichten stehen, damit wir unsere Verlegerinnen und Verleger auch überzeugen können von unserem Tun.
Ihr habt ganz schön viele davon, über 14.000 mittlerweile schon. Wer weiß, wie viele es noch bis zum Start werden. Ich glaube, die Öffentlichkeit war überrascht, in welcher Kürze der Zeit ihr eure Ziele erreicht habt. Wenn ich das heute so richtig rausgehört habe, seid ihr davon auch von dem Erfolg selbst überrascht gewesen, oder?
Wir waren sehr überrascht. Ich glaube, wir waren am meisten überrascht, weil wir haben noch am Abend vor dem Crowdfunding haben wir gesagt, jetzt müssen wir 30 Tage richtig hart rangehen, damit wir diese 3000 Mitglieder, die wir haben wollten, damit wir starten, auch bekommen. Uns haben viele Crowdfunding-Experten, die auch immer in unserer Crowd waren und uns auch Tipps gegeben haben, haben gesagt, jetzt müsst ihr richtig durchhalten, ihr müsst einen Drittel am ersten Tag machen, also 1000, sonst wird das gar nichts. Und da waren wir echt aufgeregt und wir hatten dann das ja sehr schnell erreicht. Und wir waren sowas von erstaunt, weil wir hatten nach 7 Stunden hatten wir die 3000 und ganz offensichtlich war das Bedürfnis, war die Zeit einfach reif für ein solches Projekt in der Schweiz.
Warum ist denn dieses Bedürfnis so groß? Ist es, weil das sonstige mediale Angebot nicht ausreichend ist? Ist es gerade ein Zeitgeist? Was motiviert die Menschen, zu euch zu sagen, euch diesen Vertrauen in die Hände, nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen in die Hände zu legen?
Zum einen war es genau die Zeit, dass man so richtig realisiert hat, was in Amerika passiert, wer diese Person Trump ist. Zum anderen waren gerade die Wahlen in Frankreich und man hatte Angst, dass Marine Le Pen die neue Staatschefin wird. Das ist das eine, das Äußere. Das andere ist, dass in der Schweiz die Medien effektiv auch immer zentralisierter werden, sich auf wenige Verlage konzentrieren. Wir haben auch einen Multimilliardär, der Gratiszeitungen aufkauft und seinen Chefredakteur, der heute die Basler Zeitung führt, als super Chefredakteur einsetzen will. Das kommt von der ganz rechten Ecke. Das sind viele Leute auch beunruhigt. Also es gibt so verschiedene Strömungen, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Und dann kommt es auch wirklich, dass Konstantin Seibt, der das ganze Narrativ auch verfasst hat, wirklich einer der bekanntesten Journalisten ist und am liebsten gelesenen Journalisten in der Schweiz.
Du hast gerade von unterschiedlichen Strömungen berichtet. Das ist ja natürlich auch, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, es gibt jetzt über 14.000 unterschiedliche Erwartungen an das Ergebnis. Wenn wir uns das mal anschauen, verschiedene Projekte hier, auch die wir schon in Deutschland begleiten konnten beim Crowdfunding, nehmen wir zum Beispiel die Crowdreporter, die hatten dann im ersten Jahr ganz schön damit zu kämpfen mit diesen unterschiedlichen Erwartungen. Wie stellt ihr euch darauf ein?
Ja, davon gehen wir aus. Wir haben zum einen ein sehr diverses Team zusammengestellt in der Redaktion. Wir haben auch Christoph Moser, er war auch von Anfang mit dabei. Er ist politischer Journalist, war Bundeshausjournalist. Er kann da sehr viel fundiertes Wissen einfließen lassen. Daniel Binswanger kommt zu uns, ist vom Magazin einer der beliebtesten Journalisten. Dann haben wir aber auch Wirtschaftsexpertin jetzt reingeholt, ganz junge Leute, eine ganz junge Frau, eine Österreicherin, die halb Iranerin, halb Österreicherin ist. Ich denke, wir versuchen mit einem sehr diversen Team und mit Debatten, die dieses Redaktionsteam führt, auch verschiedenste Perspektiven reinzukommen und so ein Stück weit auch unsere Verlegerinnen und Verleger widerspiegeln zu können. Aber natürlich werden wir auch die ganze Community, wie man das ja heute nennt, werden wir Fragen stellen, in welche Richtung sollen wir gehen. Wir werden in den Dialog treten, wir werden ganze Artikel, entweder werden wir sie Diskurse führen oder aber wir sagen jetzt zum Beispiel bei einer News wie ein Terroranschlag, vielleicht werden wir da einfach mal kuratieren und verschiedene gute Artikel verlinken und dann uns Zeit lassen, um einen Überblick zu schreiben. Also wir sagen immer wieder, sein Wort von Konstantin Seibt, wir schreiben nicht den ersten Artikel, sondern wir schreiben den definitiven Artikel.
Was ich ganz interessant finde, gerade so den Umgang mit den zukünftigen Lesern, dass da das Thema Community auch wichtig ist, gerade wenn man sich auch nochmal so bei anderen Beteiligungsprojekten anschaut, wie zum Beispiel The Correspondent zum Beispiel. Was ist euch da wichtig im Umgang mit den Nutzern?
Also wir gehen genauso wie der Korrespondent davon aus, dass ein Teil der Arbeitszeit unserer Journalisten ist, mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt zu stellen. Wir gehen jetzt mal von ungefähr 30% aus. Der Korrespondent geht von 50% aus und das steht auch schon direkt geschrieben in den Ausschreibungen, in den Stellenausschreibungen von der Korrespondent. Und da gehen wir von ein bisschen weniger aus jetzt. Aber wir werden sehen, es wird sich weisen, wie das sein wird.
Was hast du in den letzten aufregenden, wahrscheinlich sehr aufregenden Monaten über Journalismus, über Medien und über die Bereitschaft dafür zu bezahlen gelernt?
Ich habe gelernt, dass durchaus die Bereitschaft besteht, für Journalismus zu bezahlen. Es muss etwas sein, das fundiert ist. Wenn man Qualitätsjournalismus sagt, dann kann das dies und jenes heißen. Ich denke einfach, die Leute müssen sich informieren können. Sie haben ein bisschen genug von den lauten Medien, die jeden Tag News bringen, und sie wollen sich seriös informieren können, sie wollen entscheiden können. Wir haben ja auch ein Manifest geschrieben, wo wir sagen, ohne Journalismus keine Demokratie und ohne Demokratie keine Freiheit, und wir wollen den Wettbewerb der besten Argumente. Und ich denke, genau das spricht die Leute an. Sie wollen irgendwie eine ruhige Heimat, wo sie jeden Morgen, wenn sie aufstehen und ihre Frühstücks Zeitung lesen, dass sie wissen, was sie erwartet, einigermaßen.
Jetzt entsteht die Genossenschaft auch rund um das Projekt. Welche Möglichkeiten ergibt das noch? Welche Planungen gibt es da?
Also zurzeit ist die Republik unser erstes Projekt, unser erstes journalistisches Projekt, das wir jetzt rausbringen wollen. Und darauf fokussieren wir ganz stark. Dann haben wir 4 Ausbildungsplätze schon ausgeschrieben, die wir jetzt rekrutieren. Und da bilden wir aus in Journalismus und in Unternehmensführung. Also die Journalisten werden nicht nur in der Redaktion sein, sie werden auch circa 30% in der Geschäftsstelle sein, um zu sehen, wie man unternehmerischen Journalismus entwickeln kann. Und sollten wir erfolgreich sein, dann steht die Genossenschaft eigentlich auch da, um weitere journalistische Formate zu entwickeln. Dann lassen wir eigentlich dann unser erstes Kind, die Republik, ein bisschen weiterziehen, und wir hoffen, dass wir noch weitere Formate entwickeln können.
Das ist eine interessante Perspektive. Vielleicht zum Schluss will ich auch gerne nochmal darüber sprechen, dass ja sowieso das Mediensystem in der Schweiz gerade sehr stark in der Bewegung ist, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass es da eine Bestrebung gibt, die, je nachdem wie eine anstehende Abstimmung dann auch ausfällt, dass der abgeschafft werden könnte. Wie realistisch ist denn das und was passiert da gerade?
Ja, in dem Initiativtext steht das effektiv geschrieben, der Rundfunk würde eigentlich abgeschafft. Also Fernsehen und Radio würde abgeschafft, staatlich. Aber wir haben kein staatliches Fernsehen, es ist eigentlich ein Verein. Und diesem Verein kann man auch Mitglied werden und beitreten. Und ich denke, natürlich müsste man sich dann überlegen, inwiefern die Schweizer Eidgenossenschaft noch informieren kann, neutral informieren kann. Das würde natürlich das ganze System auf den Kopf stellen. Es geht darum, dass gewiss diese Gebühren, die direkt eingezogen werden von der BILAG, heißt diese Gesellschaft, ein Dorn im Auge sind. Und das, was sie jetzt machen, wäre eigentlich ein Zerstören von dem ganzen gut entwickelten Fernsehen. Natürlich gibt es auch, wenn ich die Diskussion richtig verfolgt habe, hier in Deutschland, gibt es auch Kritik an der SRG, dass es Formate gibt, die einfach nichts mehr mit der Information zu tun haben. Und ich denke, diese Kritik muss sich wahrscheinlich das SRG auch gefallen lassen. Aber hier gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu diskutieren, was man noch tun oder was man weniger tun soll. Man kann sich einbringen in diesem Verein auch dort. Also,
ja. Aber interessant, dass es jetzt nicht, dass man sagt, so durchaus eine Möglichkeit gibt, dass das dann tatsächlich so kommt. Also das ist, das ist ja schon eine interessante Entscheidung, ne?
Ja, das ist die Schweizerische Eidgenossenschaft und die direkte Demokratie. Wir können überall mitsprechen, und ich erhoffe mir jetzt eine wirkliche Debatte. Eine Debatte, wo dann halt auch die regionalen Radios und Fernsehen sich mit eingeben. Auch, also in Basel zum Beispiel ist der Kulturplatz. Basel ist die Kulturstadt schlechthin in der Schweiz, und da ist das ganze Kulturradio, SRF2 ist das. Und das gäbe es nicht mehr. Also es sind 6.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Also das ist nicht nichts. Und ich denke schon, dass man jetzt hier eine sehr tolle Debatte eigentlich auslösen müsste, um auch zu sehen und zu zeigen, was das SRF und die SRG eigentlich alles leisten.
Sagt Susanne Sugimoto vom journalistischen Projekt Die Republik aus der Schweiz. Und gehört habt ihr das bei Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das finanzierende Medienmagazin. Tja, mit Journalismus kann man Geld verdienen. Das wollen wir heute Abend mit euch klären und es euch auch zeigen.
Ein weiteres Beispiel, mit dem wir das quasi beweisen wollen, das kommt von Monika Bäuerlein. Die Deutsche ist Chefredakteurin des US-linksliberalen Magazins Mother Jones. Und die Journalisten dort, die verdienen ihr Geld als nicht kommerzielles Medienhaus, nicht nur mit Werbung, sondern auch mit Spenden ihrer Leser. Und das auf einem Niveau, ja, ich glaube, auf dem selbst deutsche Verlage blass werden können.
Bei uns ist ja weiter Sebastian Esser von Steady. Ist Mother Jones ein gutes Beispiel, wenn es darum geht, Leser zu mobilisieren und Journalismus zu finanzieren?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also nicht nur, dass es wirklich so, die nennen das, das ist wirklich so hard-hitting Journalism, ne? Sie machen wirklich krass aufwendige, super teure Recherchen. Die haben ja auch damals mit Romney mehr oder weniger abgeräumt bei der zweiten Obama-Wahl. Und die leben davon, dass ihre Leser das halt wichtig finden. Und genauso funktioniert es halt bei der Republik und bei vielen dieser anderen Projekte. In den USA funktioniert es natürlich nochmal besonders gut, gerade im Moment durch Trump und alles, was dahin so dranhängt.
Der Trump-Pump sozusagen. Mhm.
Was wir ja auch bei Mother Jones gelernt haben, das Team dort, das hat in den letzten Jahren, glaube ich, schon auch geschafft, eine bestimmte Leseransprache zu entwickeln. Da wird eben auch nicht nur genauer der eigene Journalismus und die eigene Arbeit erklärt, was, glaube ich, viele mit ihm, sondern, das hat Daniel gerade angesprochen, sie nutzen eben auch Momente aus, in denen US-Präsident Trump polarisiert. Und dann sind Spendenaufrufe besonders erfolgreich. Spannend auch irgendwie.
Tja, und wie dieser Trump-Bump denn vielleicht auch bei Mother Jones genau aussah, das wollte ich von Monika Bäuerlein dann am Rande des Voca Innovation Days wissen.
Das hat sich schon bei uns so geäußert, dass am Tag nach der Wahl, also am 9. November 2016, wirklich Tausende von Leuten zu unserer Webseite kamen und man genau sah, sie gucken sich um, sie suchen, wo steht Subscribe, wo steht Donate, und sie haben das gemacht, um irgendwie zum Ausdruck zu bringen, jetzt brauchen wir Journalismus, jetzt brauchen wir eine unabhängige, kritische Presse und jetzt wollen wir auch was dazu tun. Das war wirklich umwerfend.
Was sind denn die Erfolgstreiber, wenn es darum geht, dann auch Geld einzunehmen? Das Online-Advertising, das spielt ja nur eine sehr kleine Rolle bei euch.
Spielt eine relativ, also insgesamt ist Werbung bei uns 15% der Einnahmen, sowohl Print als auch online. Und 15% ist nicht schlecht, aber damit finanziert man keine investigative Recherche. Und das heißt, also wenn man sich ausrechnet, was und online sowieso, also wenn man sich ausrechnet, was Online-Werbung finanzieren kann, dann kommt man wirklich, ich habe das mal durchgerechnet, dann braucht man, kann man nur Redakteure bezahlen, die mindestens 10-12 Posts am Tag schreiben, für die man dann auch und wo man für jeden Post auch ziemlich viel Publikum gewinnen muss. Das heißt, sie müssen auch relativ sensationell sein und teilbar und so, dass sie wirklich auf Facebook abgehen. Und sowas kann funktionieren, also wenn man solche Inhalte machen möchte, aber für Recherche ist das nichts. Bei uns, wir hatten unsere größte Recherche bis jetzt hat konservativ geschätzt $350,000 gekostet und davon brachten die Werbeeinnahmen mal gerade $6,000-$7,000 ein. Und der Unterschied eben ist die, dazwischen den beiden Zahlen ist die Leserfinanzierung.
Wie überzeugt ihr eure Leser denn auch, denn genau das aufzufüllen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu geben, damit dann auch die nächste Recherche möglich ist?
Ich glaube, das Erste, was die Leser überzeugt, sind die Recherchen. Also es sind immer wieder die Themen, wo wir wirklich was reingesteckt haben, wo wir wirklich auch den Leuten was Wertvolles bringen, eine Einsicht, eine Erkenntnis, die sie sonst nicht bekommen hätten. Es ist weniger Marketing. Ich mag auch diesen Begriff Monetarisierung gar nicht mehr, weil er so eine Art Fleischwolf-Metapher darstellt. Also oben stecken wir die User rein und unten kommt Geld raus. Sondern es ist wirklich mehr eine freiwillige Entscheidung der Leser und der Zuschauer, je nachdem welches Medium, zu sagen, das bringt mir was, das bringt der Gesellschaft was und ich sehe ein, dass ich auch meinen Teil, so kleiner auch sein mag, dazugeben möchte.
dann, glaube ich, ein Punkt gehört auch dazu, zu erklären, was man macht. Ich finde dieses, wir müssen besser erklären, was wir machen. Das höre ich in der deutschen Branche eigentlich sehr floskelartig. Ihr habt ja auch unterschiedliche Sachen ausprobiert. Was funktioniert gut? Wie macht ihr das?
Es gibt ganz verschiedene. Ich denke, es kommt teilweise auch wirklich auf das Projekt und die Person an. Ne? Also es gibt Leute, die einfach sehr gut darin sind, auf Twitter ihre Recherchen und Reportagen zu begleiten und zu sagen, jetzt bin ich da und da und stell die und die Frage, und die auch wissen, das, was wir früher immer dachten, dass man nichts preisgeben darf, bevor nicht alles fertig ist, weil dann eventuell die Konkurrenz die Story kriegt, das stimmt überhaupt nicht, ist fast nie der Fall. Also so kann man es zum Beispiel machen und richtig die Leute begleiten lassen, wie lang das dauert und wie intensiv recherchiert wird. Man kann, was wir auch schon probiert haben, man kann wirklich einfach das Fact-Checking mit reinnehmen, sodass die Leute sehen, ihr stellt diese Behauptungen nicht nur auf, sondern hier sind die ganzen Quellenmaterialien. Man kann einfach interessant drüber schreiben oder erzählen, Podcasts oder Videos machen oder was auch immer, und die gleichen erzählerischen Fähigkeiten, die wir auch an andere Geschichten bringen, auf unsere eigene Arbeit anwenden.
Was ich da auch ganz interessant fand, ich glaube, ein Faktor, hast du gesagt, ist, dass man nah am Zeitgeschehen ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass, wenn ich jetzt dafür werbe, dass man halt Unterstützer wird, dass es nicht unbedingt wie Werbung aussehen sollte. Was verbirgt sich hinter diesen beiden Punkten?
Es ist, denke ich, war eine wichtige Einsicht für uns, festzustellen, dass wenn wir unsere Leser und User, wenn wir unseren Lesern und Usern zeigen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, dass das nicht aussehen soll wie die Werbung, die sie sehen, dass das jetzt nicht ein Kundenfang ist, dass das auch nicht eine andere Organisation ist, die bei uns wirbt. Das ist ja auch okay, wenn Greenpeace sagt, hier übrigens, wir sind Greenpeace und unterstützt uns, sondern dass das jetzt wirklich aus dem Kern der journalistischen Perspektive und der eigenen Stimme von Mother Jones kommt und das dich als Leser anspricht. Da haben wir unsere Botschaften ganz anders gestaltet und eben auch dran gedacht, dass zum Zeitgeschehen, dass wir sie an dem festmachen, was die Leute gerade beschäftigt, und nicht irgendwie so abgehoben im Raume stehen lassen.
Es gibt ja auch so, gerade wenn es darum geht, jetzt erstmal nicht nur sich eine Schar an Menschen aufzubauen, die einen sehr regelmäßig unterstützen, die sich sehr stark damit identifizieren, die das für wichtig halten, aber so der Weg dahin. Man muss ja auch erstmal neue Leute erreichen, damit, um sie auf diese Reise mitzunehmen, damit sie im besten Fall nicht nur einmal unterstützen, sondern auch regelmäßig. Wie macht ihr das? Was hat da gut funktioniert?
Ja, deswegen ist bei uns eine Kombination aus Reichweite und Tiefgang sehr wichtig, weil wir wollen auch, wir sind auch froh, wenn Leute kommen, die nichts bezahlen und uns nicht unterstützen. Das ist auch akzeptabel. Wir haben auch keine Paywall. Und wir wollen ein breites Publikum erreichen, von dem dann ein Teil sich tiefer engagiert. Und das funktioniert bei uns sehr oft über Facebook und überhaupt Mundpropaganda allgemein. Also, dass die Leute, die unsere Themen sehen, die dann teilen. Und da kommen wir auch in ganz, weil jeder hat andere Kreise, die nicht so denken wie er, und das ist ganz spannend, wie sich so Prozesse fortsetzen.
Jetzt mal vielleicht so ein bisschen auch losgelöst von Mother Jones, was ich interessant fand, gerade in der Diskussionsrunde, die wir hier beim VOCA Innovation Day hatten, haben wir uns auch das Beispiel aus der Schweiz angeschaut, von der Republik. Was ihr gemeinsam habt, das sind nicht gewinnorientierte Unternehmungen, die da sind. Ist das auch so eine Zukunft im Journalismus, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Journalismus immer weniger auch für Unternehmungen da ist, die das im Kern des Produkts haben und nicht jetzt einfach so als Nebentätigkeit, dass man damit so nicht die großen Gewinne einfährt, sondern dass es eher dann halt tatsächlich um den Kern und den Journalismus geht?
Ja, also meine These ist, Journalismus hat noch nie Gewinn gebracht und wird es auch nie bringen, sondern er war immer in Unternehmen eingebunden, die die richtig qualitativ hochwertige Arbeit mit anderen Sachen subventioniert haben. Teilweise aus Prestigegründen, teilweise aus richtig guten demokratischen, aufklärerischen Gründen, teilweise aus ja, Prestige und Ego kommt auch noch dazu. Aber es hat noch nie einen Profit abgeworfen. Und deswegen kann man das auch gleich zugeben und muss sich nur noch überlegen, von was wird es unterstützt. Entweder von den Lesern oder von Sportberichterstattung, die die gleiche Organisation auch macht, oder von etwas anderen Rezepten.
Das heißt, die Debatte, wie finanzieren wir den Journalismus der Zukunft, da führen wir die ja ein bisschen falsch, oder?
Ja, es war schon immer die Debatte, wie finanzieren wir den Journalismus. Klar, es gab nur ein paar Modelle, die lang genug ganz gut funktioniert haben, dass man sich kurz diesen Gedanken nicht mehr machen musste. Aber wenn wir weiter zurückgehen, also weiter als zum Beispiel bis zum Zweiten Weltkrieg, davor war auch schon eine große Frage, wo gute Inhalte herkommen, die nicht zum Beispiel rein parteigängerisch sind oder Propaganda.
Vielleicht nochmal so eine so letzte Frage in Richtung Aufgabe eines Journalisten und auch Journalismus ermöglichen. Welche Gedanken macht ihr euch darüber, dass man auch trotzdem sich noch den Luxus leisten kann, auch mal ein Thema anzugehen, auch wenn man weiß, da wird vielleicht keine Geschichte raus? Ich glaube, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die man im Journalismus ja auch jetzt sich irgendwie bewahren möchte, oder?
Das ist für uns ganz wichtig. Und auch darüber, auch das wollten wir unseren Lesern klar machen, dass eben gerade Recherche muss immer davon ausgehen, dass der Missstand, den man aufdecken wollte, gar nicht da ist oder dass er woanders liegt und dass man den Redakteuren und Reportern wirklich den Rücken frei hält und sie Sachen nachgehen lässt, die vielleicht nichts werden. Und deswegen müssen die auch, also für uns, wir haben ganz stark auf Festanstellungen gesetzt, weil diese Sicherheit muss einfach da sein, auch gerade sich in die Gefahr zu begeben, die das teilweise mit sich bringt. Das ist unfair, sonst das von jemandem zu verleihen, der nur Stück für Stück arbeitet.
Sagt Monika Bäuerlein, Chefredakteurin von Mother Jones aus den USA.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das Krautreporter züchtende Medienmagazin.
Kann Journalismus auch in Deutschland von der Bereitschaft der Leser profitieren, dass sie für Inhalte zahlen? Ja, sagt Sebastian Esser. Der Krautreporter-Mitgründer hat vor einem Jahr die Plattform Steady gegründet. Ihr findet sie auf steadyhq.com. Und da gibt es mittlerweile natürlich dann auch schon ein paar Erfahrungen.
Darüber sprechen wir gleich, denn auf Steady, da können einzelne Journalisten und auch Medienmacher, Blogger, Medienmarken ihre Arbeit direkt durch die Leser unterstützen lassen. Und was er in diesem Jahr gelernt hat, das verrät er uns heute bei seinem Besuch hier bei uns. Sebastian ist weiter bei uns. Sebastian, wir haben ja gerade die Beispiele, die Republik und auch Mother Jones besprochen. Was hast du für dich aus den Interviews mitgenommen?
Ja, dass es uns allen gleich geht und dass wir aber auch alle gleich zuversichtlich sind und gute Erfahrungen machen und dass sich das so langsam durchsetzt. Die Leute gewöhnen sich dran, immer mehr haben immer mehr digitale Abos, also mich inklusive. Ihr habt garantiert auch Netflix-Abos, Spotify sowieso, ne, Amazon Prime und dann vielleicht noch die New York Times und dann möglicherweise auch die Süddeutsche nicht mehr auf Papier und so weiter und so fort. Also man gewöhnt sich dran, dafür zu bezahlen und das ist natürlich gut.
Das heißt, die Rahmenbedingungen sind gut. Die waren vor ein paar Jahren noch nicht so.
Nicht nur das, auch die Technik ist halt inzwischen da. Ne? Also wir hatten, als wir Krautreporter gemacht haben, ganz viele Termine mit Kollegen, die gesagt haben, hey, ich würde das eigentlich gerne im Lokalen genauso machen oder für meinen Sportverein oder so in Nischen quasi ein ähnliches Modell, nämlich Abos quasi oder Mitgliedschaften vermarkten. Wie geht denn das? Und dann haben wir es ihnen erklärt und dann wurde da immer nichts draus. Und wir haben irgendwann verstanden, dass das eben an den Details scheitert. Es ist halt wahnsinnig schwierig, so ein Payment aufzusetzen oder wenn man sich mit europäischen Mehrwertsteuerregelungen auseinandersetzen muss, dieser ganze Krempel, da kriegt man als Journalist natürlich schnell mal Kopfschmerzen oder auch gleich die Krätze. Und daran ist es dann oft gescheitert. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, das müssen wir eigentlich, damit dieser Kerngedanke, den eben auch die Monika Bäuerlein da geschildert hat, nämlich es muss doch anders gehen, damit auch anderer Journalismus entsteht, damit der weiter erhalten bleibt, der eben auch die Republik und Krautreporter angetrieben hat. Und dann haben wir Steady als Plattform gegründet, wo man sowas wie Krauteporter in 10 Minuten aufsetzen kann. Und die gibt es jetzt seit einem Jahr und da sind über 130 Publisher jetzt schon erfolgreich. Im ersten Jahr werden wir 300.000 Euro Umsatz machen.
Kannst du die Frage auch wegschmeißen, Herr Peller?
Ja, ich wollte gerade sagen, muss ich es ausrechnen, aber das ist jetzt nicht pro Kopf nicht so ungeheuer viel, aber es kommt was bei rum. Das ist ja, glaube ich, die wichtige Botschaft.
Naja, so die Durchschnittsunterstützung ist 5 Euro bei uns, also im Schnitt. Also das ist schon ordentlich. Ne? Mhm. Also ich kann euch ein Beispiel geben. Bei Bildblock, das kennen sich ja alle eure Hörer, war es so, dass die halt Probleme hatten, mit ihrer Werbung weiterhin noch genug Geld zu verdienen und gleichzeitig aber mit diesem PayPal-Button auf ihrer Seite nicht so wirklich weitergekommen sind und haben dann gesagt, bitte gibt uns 2000 Euro im Monat, liebe Bildblock-Unterstützer, und haben das mit Steady umgesetzt, ohne irgendwelche Kosten zu haben und so weiter und stehen jetzt bei 3800, also auf einmal ist das ein Unternehmen, also Steady ist sowas wie ein Verlag oder ein Sender aus der Tube, also alles ist schon da und du gibst irgendwie nur noch die Essenz dazu, die halt Journalismus ist, und das funktioniert, wie gesagt, ganz gut, wie die Zahlen zeigen.
Das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut, aber wenn ich jetzt so ein Angebot starte, dann kommt es auch ein bisschen darauf an, dass man so ein bisschen Ziele vorgibt. Nicht nur spendet, sondern wir wollen Summe X erreichen und zwar aus dem und dem Grund. Ist das so?
Du musst es nicht machen. Also wir haben Steady extra so gemacht, dass es für ganz viele verschiedene Modelle funktioniert. Also sowas wie Übermedien, ne? Also dieses Medienmagazin von Stefan Niggemeier, Boris Rosenkranz, die machen im Grunde ein klassisches Magazin mit einer Paywall, Steady Paywall drüber, und da, die haben überhaupt kein Ziel, die zeigen auch nicht an, wie viel Umsatz sie machen, aber die betreiben damit ihr Unternehmen. Aber zum Beispiel mit einem Podcast wie Wochendämmerung von der Katrin Rönnecke und Holger Klein, die waren vorher bei einer großen Plattform und die wollten das nicht mehr. Und dann haben sie zu ihren Hörern gesagt, sollen wir das weitermachen? Wenn ja, dann brauchen wir ein gewisses Budget und haben sich dieses Ziel gesetzt von 2500. Ich glaube, sie stehen jetzt bei 2300 innerhalb weniger Wochen. Das heißt, es kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du beobachtest, dass die Bereitschaft für Inhalte zu zahlen gestiegen ist. Aber auch mal ganz konkret am Beispiel Steady und auch der Projekte, die ihr begleitet oder möglich macht oder wie auch immer man das nennen möchte. Was hast du jetzt in dem einen Jahr tatsächlich gelernt über die Zahlungsbereitschaft und auch über auch vielleicht das Potenzial, was in so Communities steckt?
Also ich werde jetzt klingen wie ein Werbefuzzi.
Okay, warte, wir können ja also, Reklame.
Genau, also Full Disclosure oder wie man das nennt. So. Dankeschön. Aber es funktioniert halt. Es ist halt so. Also nicht 100% deiner Zuhörer oder eurer Zuhörer würden zahlen, aber unseren Zahlen nach zahlen so ungefähr 5%.
Die tun es aber.
Ja, gut, sie tun es aber nicht so ganz freiwillig. Aber ich glaube, sie würden es eben auch freiwillig tun, zumindest 5%, 95% eben nicht. Aber wenn 5% eurer Hörer oder eurer Podcast-Abonnenten eben 5 Euro im Monat bezahlen, dann ist es auf einmal ein Business. Ne? Und das ist ja genau das Problem von Journalismus, dass man das nicht mehr finanzieren kann. Zumindest diese großen Verlagsstrukturen. Ein Magazin mit 100.000 Auflage ist im Grunde kein Geschäft mehr heutzutage. Aber ein Online-Magazin mit 100.000 Lesern, wo 5% dann 5 Euro zahlen, das ist dann auf einmal ein Geschäft. Das ist halt so ein Strukturwandel, wo wir den Middleman wegcutten, also dieses berühmte irgendwie Disruption-Dings machen. Und das funktioniert halt unter diesen anderen Voraussetzungen.
Was funktioniert denn nicht so gut? Wo merkt ihr noch so, das ist noch ein bisschen schwierig, da tüfteln wir dran noch rum?
Naja, wir haben so ein paar Kunden, die ja so klassische Medien sind, wo wir glauben, das sind eigentlich auch Kunden von Steady, aber die haben oft das Problem, dass die Beziehung zu ihren Kunden nicht so richtig da ist. Also die haben noch so ein klassisches Modell von Sender-Empfänger, und unserer Erfahrung nach ist es notwendig, dass man in irgendeiner Form eine engere Beziehung zu seinen Hörern, zu seinen Unterstützern, Abonnenten aufbaut. Also ich wäre, wie gesagt, bei euch beiden da guter Dinge, die ihr halt schon sehr viele Jahre eine treue Hörerschaft aufgebaut habt und so, die kennen euch, die sind quasi wie sowas wie entfernte Bekannte oder vielleicht auch gute Freunde, und wenn ihr jetzt sagen würdet, hey, wir brauchen ein gewisses Budget, dann leuchtet das ein und dann gibt man das eben auch nicht einer abstrakten Institution, sondern konkreten Menschen und weiß auch, wofür das Geld dann eingesetzt wird.
Also mal angenommen, Herr Perler würde jetzt so ein Newsletter starten wollen, so ein Sonntags-Newsletter.
Medien-Spin-off.
Ja, so. Wie sollte er da am besten rangehen? Also hast du da so ein paar Tipps für uns? Wenn jetzt auch jemand überlegt, so hey, ich habe eine Idee, was zu machen, aber ich will es jetzt auch nicht ganz für lau machen.
Also, Herr Pähler, da kann ich dir leider nicht helfen. Also, was in diesem Newsletter steht, das musst du dir selber ausdenken. Mhm. Aber hättest du etwas gefunden, was eine relevante Zahl von Leuten eben wichtig findet und du misst das Messen eigentlich, du misst das Lesen eigentlich jeden Sonntag jede Menge Leute, dann könntest du denen sagen, hey, ich habe da Aufwand, könnt ihr euch bitte an den Kosten beteiligen? Oder du könntest eben auch sagen, das bekommen jetzt nur noch bestimmte zahlende Kunden. Also zum Beispiel bei Podcasts kann man eben sagen, das volle Interview kriegen nur meine Abonnenten oder eine ausführliche Variante oder so. Oder nur Abonnenten kommen hinter die Paywall. Also da ist das beliebig flexibel. Ja, und so einfach würde das funktionieren. Im Grunde ist es ja mega einfach. Ja, also ich sage immer, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kollegen zu mir kommen, mir das beschreiben und dann fragen, ja, in wie vielen Wochen ist es denn denkbar, dass wir hier loslegen, und dann sind sie halt am selben Abend schon soweit und sind dann fast so ein bisschen überfordert.
Da wir ja noch in dem Werbeblock sind, wenn ich jetzt sozusagen schon soweit bin, ich habe die Idee und komme zu Steady und sage, da fühle ich mich doch vielleicht ganz gut aufgehoben, klingt vielversprechend, was mache ich dann konkret?
Konkret setzt du so eine Art wie so eine Art Kickstarter-Seite auf, das dauert vielleicht 10 Minuten oder eine halbe Stunde, wenn du dir viel Mühe gibst, und dann können sofort dir Leute Geld überweisen. Du formulierst verschiedene Pakete, die können zahlen, ne, mit PayPal, mit Lastschrift, mit Kreditkarte. Das heißt, wir kümmern uns um diese ganzen Usability-Details, die halt wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Also ihr kennt ja sicher auch viele Blogger oder auch Podcaster, die haben dann irgendwo versteckt auf ihrer WordPress-Seite einen PayPal-Button oder geben ihre Lastschrift an, und wir sagen halt immer, wenn Netflix so versuchen würde, Abos zu verkaufen, dann würde das jedem einleuchten, dass das sehr schwierig ist. Das heißt, man muss es den potenziellen Abonnenten und Unterstützern wahnsinnig einfach machen. Und darum kümmern wir uns. Das kostet erstmal nichts, sondern erst wenn du Geld verdienst, kriegen wir irgendwann 10% davon ab. Aber wir räumen alle Hürden aus dem Weg und bügeln alles weg, sodass das Einzige, was du noch hinzufügen musst, eigentlich Journalismus ist. Und dann funktioniert das auch.
Wie, inwieweit muss das denn Journalismus im engeren Sinne sein? Oder geht's euch auch, kann das auch einfach so Inhalte sein oder so, also oder was Unterhaltendes? Habt ihr da so einen Fokus?
Also wir haben jetzt angefangen mit den Journalisten, weil wir durch Krautreporter und dadurch, dass ich eben auch Journalist bin, quasi aus diesem Bereich kommen. Aber bei uns ist eben auch der Postillion zum Beispiel, das ist ja, also das ist kein Journalismus.
Das ist einzigartiger Journalismus, den wir hier haben.
Ach so. Ja, richtig. Wie gesagt, viele Podcasts sind jetzt auch nicht klassischer Journalismus. Es gibt auch quasi, also alles, was irgendwie Unterhaltung im weitesten Sinne ist, kann auch abotauglich sein. Ne? Mhm. Nicht jedes Magazin am Kiosk muss man unbedingt Journalismus nennen. Aber es gibt trotzdem Leute, die bereit sind, dafür zu zahlen.
Selektiert ihr eigentlich irgendwie? Müsst ihr mich sozusagen erst freischalten oder kann ich quasi ohne euer Ja sagen ein Projekt starten?
Also wir schalten nicht frei, aber wir schalten wieder ab, wenn du was Verbotenes machst. Also so rum machen wir es. Also, aber da sind wir auch, also wir sortieren da jetzt nicht nach politischen Gesichtspunkten oder so, sondern das muss schon sein, dass wir uns da raushalten. Aber es gibt eben Grenzen, die wir aber ganz klar definiert haben, stehen auf unserer Seite. Also da müsst ihr schon einiges anstellen, um wieder abgeschaltet zu werden.
Wenn man sich das so anschaut, ich habe da jetzt zum Beispiel auch ein paar Projekte gesehen, hier zum Beispiel ein Bürgerportal Bergisch Gladbach, was da vom kleinen Team oder von einer Einzelperson gestemmt wird, wo ich sagen würde, so auch für einen Monat, da kann man schon echt einige Stunden Zeit für ein spannendes Projekt reinfinanzieren. Wenn das so weitergeht, da kann da schon was Eigenes entstehen. Warum glaubst du, tun sich denn große Medienhäuser so schwer, auch so etwas an den Start zu geben? Das ist ja immer dann alles ziemlich komplex. Man hat das ein bisschen das Gefühl, dass die versuchen, Geschäftsmodelle aus dem Papier einfach ins Digitale zu übertragen. Warum ist das da noch nicht erkannt worden?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es so an der Erkenntnis scheitert. Also ich finde das auch immer, also ich habe mir abgewöhnt, diese Arroganz, die ich durchaus auch ab und zu mal irgendwie so dabei hatte, zu sagen, ey, ihr checkt es einfach nicht. Das sind auch schlaue Leute, die verstehen auch, was da passiert und dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Es ist aber wahnsinnig schwierig, aus einer bestehenden Struktur etwas umzubauen, mit allen Kosten, mit einem ja noch irgendwie funktionierenden Geschäftsmodell an der Seite und so. Es ist viel einfacher, was neu zu starten. Also dass der Georg Watzlawek von dem Bürgerportal Bergisch Gladbach, den du eben erwähnt hast, der war halt beim Handelsblatt, hat da eine Abfindung genommen und hat sich mit seiner Lokalzeitung selbstständig gemacht und startet halt von null. Der hat halt erstmal überhaupt gar keine Kosten gehabt, bis auf seine Arbeit und so ein bisschen, keine Ahnung, Hosting. Und jetzt hat er da einen kleinen Verlag gegründet. Ne? Der macht jetzt, glaube ich, 1200 Euro oder sowas Umsatz auf Steady, aber er hat eben noch ein paar Werbeeinnahmen und macht noch andere Dinge. Und da entstehen eigentlich die neuen Sachen. Und dafür ist Steady da. Und was ich einfach toll finde, ist, dass das echt funktioniert. Ne? Also wir wachsen im Schnitt um 43% und machen jetzt im November schon 60.000 Euro Umsatz mit über 130 Publishern, 15.000 Abonnenten. Also das funktioniert. Also im Kleinen, das dann durchaus in etwas Großes, sowas wie Übermedien wachsen kann, funktioniert das.
Herr Pähler, glaubst du, da gab es heute eine Packung Motivation für Journalisten und junge Medienmacher?
Auf jeden Fall gab es eine ordentliche Packung Optimismus und auch ein bisschen Handwerkszeug dazu. Ich glaube, ja, das motiviert schon.
Und machst du jetzt so ein Newsletter?
Ja, ich habe ein Problem.
Ja.
Kein Inhalt.
Du, das hat doch schon die letzten Jahre hier dir auch nicht groß gestört. Aber
vielen Dank.
Sebastian, herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Die ersten Erfahrungen, die ihr in den ersten 12 Monaten von Steady gemacht habt. Wer neugierig ist, auf steadyhq.com gibt es dann auch die weiteren Infos. Danke, dass du vorbeigeschaut hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße.
Herr Pähler?
Ja.
Das war's für heute. Mhm. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und ja. Dann...
Aber nur on demand, oder?
Und auch live.
Ach so.
Oder?
Ja, aber doch ich
live. Natürlich,
schon.
Natürlich. 20 Uhr live im Radio, weil da haben wir nämlich ein Date mit Annik Rubens, selber auch Podcasterin. Mhm. Und wir machen mit ihr eine kleine Podcast-Schule, weil es ist ja ein riesen Podcast-Hype gerade. Und wir klären dann mit ihr, wie das mit dem Podcasten eigentlich so wirklich geht. Sie erklärt es dann mal so einmal für alle Mal. Da freue ich mich drauf.
Und ich erst, dann lerne ich es endlich mal.
Und wie man damit Geld verdienen kann, das habt ihr jetzt ja
das
auch
gelernt.
Das
haben wir heute schon begriffen.
Genau. Super. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.